Nach den Ankündigungen für diese hochaktuellen politischen Themen kommen wir jetzt nun zu einem historischen politischen Thema, das aber meines Erachtens seine Aktualität auch nicht verloren hat, weil es die Grundlage gelegt hat für vieles, was uns heute betrifft. Zu meiner Person, ich bin Sozialwissenschaftlerin, was heißt Soziologin und Politologin, die sehr stark historisch arbeitet, derzeit freiberuflich mit enger Anbindung an das Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, das also die Frauenbewegungsdokumente von 1800 bis 1960 sammelt. Und derzeit mache ich auch viel im Frauenforschungszentrum der Hessischen Fachhochschulen. Danke. Gut, wir sind so ein kleiner Kreis, deswegen denke ich, ich halte zwar an mein Skript, aber wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen zwischendrin, nur zu. Okay. Der 19. Januar 1919, der Tag der Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung, wird als ein für alle Zeiten denkwürdiger Tag in der Geschichte des deutschen Volkes verzeichnet stehen. Diese Feststellung traf kurz nach dieser Wahl vor 90 Jahren eine damals recht prominente Zeitzeugin in einem Zeitschriftenartikel. Es handelt sich dabei um Marie Stritt, eine der führenden Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, heute weitgehend vergessen, aber damals also sehr, sehr bekannt. Und Marie Stritt konnte gleich zwei gute Gründe anführen, weshalb es sich gerade bei dieser Wahl im Januar 1919 um eine Entscheidung von unermesslicher Bedeutung und Tragweite handelte und der Wahltag den Anbruch einer neuen Zeit darstellte. Also alles ein bisschen pathetisch, aber sie hatte meines Erachtens auch Gründe dazu, eben zwei. Erstens konstituierte diese Wahl die Weimarer Republik und damit erstmals eine parlamentarische Demokratie in Deutschland. Zweitens konnten an diesem Tag Deutschlands Frauen zum ersten Mal an die Wahlurne treten, um über die Geschicke ihres Volkes mitzubestimmen, wie es wieder Marie Stritt ausgedrückt hat. Die Frauen hatten nämlich das aktive und passive Wahlrecht erst circa 10 Wochen zuvor erhalten, und zwar im Zug der Novemberrevolution, in der Arbeiter- und Soldatenräte die Macht übernahmen und das Ende des Kaiserreichs einleiteten. Am 12. November 1918 verkündete der Rat der Volksbeauftragten, also die provisorische deutsche Regierung, in einer Erklärung an das deutsche Volk: Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Ich habe hier nochmal eine Abbildung dieses Rats der Volksbeauftragten, was selbstverständlich, muss man leider sagen, nur Männer waren. Die bekanntesten will ich nur nennen, heute noch bekanntesten, das ist Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, die dazu gehörten. Also mit dieser Erklärung des Rats der Volksbeauftragten hatten die Frauen in Deutschland dann endlich, und zwar 50 Jahre später als die Männer, ein gleiches Staatsbürgerrecht erlangt. Und erst damit war das Wahlrecht, das für Männer auf Reichsebene 1869 eingeführt worden war, ein wirklich allgemeines Wahlrecht geworden. Und für die Frauen stellte der Erhalt dieses Wahlrechts, wie wiederum Marie Stritt feststellte, eine übergangslose Erhebung aus gänzlicher politischer Rechtlosigkeit zu voller staatsbürgerlicher Freiheit dar. Zuvor, und das muss man sich dabei vor Augen halten, um das wirklich ermessen zu können, was es bedeutete, zuvor waren die Frauen politisch völlig unmündig. Jahrhundertelang waren es Männer, die das politische Zusammenleben gestalteten. Politik wurde damit natürlich einseitig aus männlicher Sicht geprägt. Frauen durften weder wählen noch gewählt werden. Bis 1908 hatten sie sogar nicht einmal das Recht, politische Versammlungen zu besuchen oder erst recht nicht politischen Parteien bzw. politischen Vereinen beizutreten. Grundlage dafür war das sogenannte Reichsvereinsgesetz, in dem wurden Frauen in einem Atemzug mit Minderjährigen und Lehrlingen genannt. Da habe ich eine kleine Karikatur zu mitgebracht. Das ist nicht sehr gut zu sehen, aber ich hoffe, es geht einigermaßen. Also die Aufhebung eines Frauenvereins in Preußen. Das heißt also, wenn Frauen in politischen Versammlungen zugegen waren oder eine Versammlung eines Frauenvereins sich erdreistet hat, ein politisches Thema zu besprechen, jedes Mal saßen dann mehr oder weniger getarnte Behördenvertreter drin, um das zu kontrollieren. Und wenn dann die Ansicht bestand, dass Frauen gegen dieses Reichsvereinsgesetz verstoßen haben, weil sie gewagt haben, politisch zu reden, wurden sie aus den Versammlungen vertrieben. Also Frauenversammlungen wurden aufgelöst und Parteiversammlungen, dann wurden die Frauen rausgetragen, nicht unbedingt, aber doch mit sanfter Gewalt rausbuxiert. Und darauf bezieht sich diese Karikatur. Es gibt da ein paar nette Geschichten von sehr gestandenen Frauen, die zur Vordertür rausgeworfen wurden und durch die Hintertür gleich wieder reinkamen. Also so ein bisschen Subversivität hatten die Damen da doch durchaus. Und die Erlangung der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung eben durch die Zuerkennung des Wahlrechts stellte denn auch den bis dahin größten politischen Erfolg der Frauen dar. Und Marie Stritt bejubelte deshalb den Tag, an dem Frauen erstmals reichsweit wählen durften, auch als eine Weltenwende für die deutschen Frauen und ein Erlebnis von überwältigender Wucht und Größe. Also ich denke, das ist für uns heute nur noch schwer nachvollziehbar, was das für die Frauen damals bedeutete, also sich zum ersten Mal dieses Recht zu haben. Man kann heute zu Wahlrecht stehen und Demokratie, wie man mag, aber wenn man das Recht nicht hat, dann sieht es doch ein bisschen anders aus. Und 1918, als das verkündet wurde, war Deutschland weltweit erst das 10. Land, das das Frauenwahlrecht einführte. Also Deutschland war sogar noch einigermaßen früh. Ich habe hier eine Übersicht gebracht mit den wichtigsten Daten, das ist längst nicht vollständig. Also überraschenderweise Neuseeland und Australien historisch ganz vorne, dann die skandinavischen Länder, was uns jetzt nicht so furchtbar wundert, denke ich. Dann folgt Deutschland mit ein paar anderen, ja, und dann kommen unten noch so die Nachzüglerinnen, die dann also in Europa ganz, ganz spät waren. Also Schweiz und Portugal in den 70er Jahren erst, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Heute ist es, soweit ich es jetzt im Kopf habe, nur in 1 bis 2 arabischen Emiraten noch so, dass die Frauen kein Wahlrecht haben, sonst ist es weltweit eingeführt. Die Einführung des Frauenwahlrechts und damit eben der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung war in Deutschland jedoch nicht nur ein politischer Erfolg, sondern, das muss man sich auch klar machen, gleichzeitig nichts anderes als die Beseitigung eines Skandals. Schließlich gab es zu diesem Zeitpunkt bereits eine mehr als 100-jährige Geschichte bürgerlicher Gesellschaften in Europa, die Staatsbürgerrechte aber, die mit den ersten Repräsentativverfassungen und Grundrechtsgewährleistungen im frühen 19. Jahrhundert entstanden, galten nur für Männer. Frauen dagegen entbehrten, wie gesagt, aller fundamentalen Rechte und dies, obwohl das Frauenwahlrecht natürlich ein Menschenrecht ist und die unabdingbare Verwirklichung und Voraussetzung demokratischer Verhältnisse. Das Frauenwahlrecht wurde dann 1918 zwar, wie Marie Stritt befand, durch die große Flut der Novemberrevolution so betäubend rasch erfüllt, dass es ihr schien, als habe die Zeit 7 Meilenstiefel an. Das Frauenwahlrecht ist aber keineswegs vom Himmel geradewegs in den Schoß der Frauen gefallen, ganz im Gegenteil. Denn dem ging ein sehr langer und steiniger Kampf voraus. Und den möchte ich jetzt kurz skizzieren. Die ersten Forderungen nach einer gleichberechtigten Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben waren in Deutschland bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts laut geworden, und zwar im Umfeld der Revolution von 1848. Da haben die Frauen erstmals das Recht auf Bildung, Berufstätigkeit und aktive Teilnahme am öffentlichen Leben gefordert. In den nächsten Jahrzehnten gab es dann nur einzelne, recht kühne Vorreiterinnen, wie die Schriftstellerin Hedwig Dohm, die früh und vehement ihre Stimme für das Frauenwahlrecht erhob. Bereits 1873 forderte Hedwig Dohm, ich zitiere, »Erwachet, Deutschlands Frauen, wenn ihr Grimm genug habt, eure Erniedrigung zu fühlen und Verstand genug, um die Quellen eures Elends zu erkennen. Fordert das Stimmrecht, denn über das Stimmrecht geht der Weg zur Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau.« Für mein Ohr. Ohren klingt das, auch wenn es von der Sprache her recht pathetisch ist, doch immer noch sehr modern von den Forderungen her. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde dann der Ruf nach dem Frauenstimmrecht immer lauter und die Basis derjenigen, die diese Forderung vertraten, verbreitete sich entscheidend. Unter den politischen Parteien war die SPD die erste und für lange Zeit auch einzige, die die Stimmrechtsforderung der Frauen aufnahm, obwohl diese Forderung auch in ihren eigenen Reihen nicht unumstritten war. Bereits 1875 hatte sich Wilhelm Liebknecht für die Frauen stark gemacht mit den Worten: Eine Partei, welche die Gleichheit auf ihr Banner schreibt, schlägt sich selbst ins Gesicht, wenn sie der Hälfte des Menschengeschlechts die politischen Rechte verwehrt. 1891 gelang es dann der proletarischen Frauenbewegung, also des Teils der Frauenbewegung, der ganz stark an die SPD angegliedert war, dass die Forderung nach einem Frauenwahlrecht in das Grundsatzprogramm der SPD aufgenommen wurde. Und in allen folgenden Debatten um die Wahlrechtsreform im Deutschen Reich, die es häufig gegeben hat, erhoben Sozialdemokraten immer wieder an zentraler Stelle die Forderung nach dem Frauenstimmrecht. So stellte August Bebel 1895 im Deutschen Reichstag den ersten Antrag auf Einführung des Frauenwahlrechts, erwartungsgemäß ohne Erfolg. All diese parlamentarischen Aktionen wurden begleitet von Agitation und von Demonstrationen der Parteien, vor allem wiederum der proletarischen Frauenbewegung. So wurde zum Beispiel der Internationale Frauentag, den wir ja heute noch kennen, 1914, das war der zweite, der überhaupt stattgefunden hat, unter der zentralen Forderung durchgeführt, heraus mit dem Frauenwahlrecht, und mit großen Demonstrationen begangen. Also dieses Plakat, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, es ist heute noch kursiert, immer mal wieder. Interessanterweise wurde damals, 1914, die Veröffentlichung polizeilich verboten. Außer der Sozialdemokratie haben alle anderen Parteien die politische Beteiligung und Gleichberechtigung der Frau als unvereinbar mit den wahren Interessen echter Weiblichkeit betrachtet, was auch immer das sein mag. Innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung, also dem Äquivalent zur proletarischen Frauenbewegung, aber nicht so an eine Partei angegliedert, innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung setzte in Deutschland erst um die Jahrhundertwende eine Stimmrechtsbewegung ein. Und zu deren bedeutendsten Protagonistin gehörte die bereits mehrfach erwähnte Marie Stritt, weshalb ich sie hier auch öfter zu Wort kommen lasse. Die relative Verspätung der bürgerlichen Stimmrechtsbewegung, sowohl im Vergleich zur SPD als auch international gesehen, hat ihren Hauptgrund im bereits erwähnten restriktiven preußischen Vereinsrecht, das bis 1908 Geltung hatte. Also das Gesetz, das den Frauen verbot, Mitglied politischer Parteien zu werden und sich mit politischen Themen zu befassen. Erst nachdem eine Frau, nämlich Anita Augsburg, die erste promovierte Juristin Deutschlands und führende Vertreterin des radikalen Flügels in der bürgerlichen Frauenbewegung, erst nachdem sie eine Lücke im hamburgischen Vereinsgesetz entdeckt hatte, konnte Anfang 1902 ein erster Stimmrechtsverein aus der Taufe gehoben werden. Der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht. Das ist jetzt von einem Stimmrechtskongress 1912. Die Dame mit dem weißen Jackett und dem weißen Hut in der Mitte ist Anita Augsburg. Man sieht schon relativ auf den ersten Blick an ihrer Kleidung, dass sie eine sehr unkonventionelle Erscheinung war. Also die anderen Damen sind doch sehr viel weiblicher gekleidet, die Kostüme sind weiblicher. Bei Anita Augsburg ist es eigentlich der Anzug bloß mit dem Rock. Und sie hat jetzt einen Hut an, aber sie hatte auch nur so lange Haare, was damals natürlich irrsinnig war. Also sie fiel überall auf. Ja, und nachdem dieser erste Frauenstimmrechtsverein 1902 gegründet werden konnte, daraufhin begann sich dann eine reichsweite Stimmrechtsbewegung zu organisieren. Und der gelang es sogar sehr bald, sich an die Spitze der internationalen Stimmrechtsbewegung zu stellen. Und 1904 mit der Gründungskonferenz des Weltbundes für Frauenstimmrecht, der International Alliance for Women's Suffrage, in Berlin ein glanzvolles und aufsehenerregendes Ereignis zu feiern. Also das Eingangsplakat, das ist eben auch ein Plakat aus dem Umfeld von Anita Augsburg, das diese Frauenstimmrechtsforderung dann aufgenommen hat. Und nicht zuletzt dieser neu gewonnenen Stärke der Frauenstimmrechtsbewegung war es dann zu verdanken, dass 1907 auch der Bund Deutscher Frauenvereine, das war damals die große Dachorganisation des gemäßigten Teils der bürgerlichen Frauenbewegung mit mehreren Millionen Mitgliedern, dass diese große Dachorganisation ihre zögerliche Haltung dem Frauenstimmrecht gegenüber aufgab und nun auch nicht mehr umhin konnte, diese Forderung vehement zu vertreten. Und das ist Titelblatt eines der ersten Broschüren, die der Bund Deutscher Frauenvereine dann zu diesem Thema aufgelegt hat. Das Zögern des Bundes Deutscher Frauenvereine, diese Forderung nach Frauenstimmrecht aufzunehmen, deutet an, dass innerhalb der Frauenbewegung die Frage des Frauenstimmrechts durchaus unterschiedlich gesehen wurde, dass die Frauenbewegung sogar ein bisschen gespalten war darüber. Zwischen der bürgerlich gemäßigten Mehrheit, vertreten im BDF auf der einen Seite, und dem sogenannten radikalen oder linken Flügel, den radikal-liberalen Stimmrechtlerinnen, zu denen gehörte Marie Stritt, Anita Augsburg und so weiter, wurde zwischen diesen beiden Polen wurde die Kontroverse ausgetragen, ob das Frauenstimmrecht als krönender Abschluss oder aber als Ausgangspunkt demokratischer Verhältnisse zu gelten habe. Für die einen, die Radikalen, war das Stimmrecht nicht nur eine Forderung der Gerechtigkeit, sondern die Voraussetzung der Rechtsgleichheit von Frauen in allen Lebensbereichen, in der Familie, im Beruf, im öffentlichen Leben. Für sie war das Stimmrecht darum nicht erst das Endziel, die Krone der Frauenbestrebungen, sondern ganz im Gegenteil das Fundament, von dem aus die Gleichstellung der Frauen im öffentlichen und privaten Leben herzustellen war. Dagegen meinten die Gemäßigten auf der anderen Seite, erst durch Leistung und Verhalten die Beweise beibringen zu müssen, dass die Frauen zur Übernahme dieser Pflicht und dieses Rechts geeignet sei. Eine weitere grundsätzliche Kontroverse innerhalb der Frauenbewegung bezog sich auf die Frage, welche Art des Wahlrechts sein sollte, das Frauen einklagten. Sollte es um das allgemeine, gleiche, geheime, direkte Wahlrecht gehen, das wir heute haben, das damals jedoch, abgesehen von den Reichstagswahlen, in vielen Ländern, besonders in Preußen, als ja nur bei weitem größten Land Deutschlands, nicht einmal die Männer besaßen. Oder sollten die Frauen nur ein Nachholen oder die Anpassung an die Männerrechte fordern, das heißt auch ein Klassenwahlrecht und damit ein beschränktes Damenwahlrecht akzeptieren, wie Clara Zetkin, die Führerin der proletarischen Frauenbewegung, spöttelte. Weil das demokratische Wahlrecht von vielen als zu weitgehend und politisch einseitig orientierte Parteiforderung, nämlich der SPD, verstanden wurde, kam es innerhalb der Stimmrechtsbewegung zu organisatorischen Abspaltungen und Neugründungen. Hier haben wir aber erstmal noch eine einheitliche Demonstration 1912, wo die Damen also doch wieder eher in ihrem klassischen Staat mit Riesenhut und Schößchen und so weiter aufgetreten sind. Diese Kontroversen um das Frauenwahlrecht führten dann zu einer organisatorischen Spaltung der Frauenstimmrechtsbewegung. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs gab es dann insgesamt drei konkurrierende Stimmrechtsorganisationen innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung. Erst im Dezember 1917, vom Krieg gebeutelt und mit anerkannten Verdiensten um Volk und Vaterland, fand die in sich zerstrittene Stimmrechtsbewegung zu einem gemeinsamen Vorgehen zurück und einigte sich sogar mit der proletarischen Frauenbewegung, zu der es bis dahin eine reinliche Scheidung, also keinerlei Kontakte gegeben hatte. Man einigte sich jetzt zu einem gemeinsamen Vorgehen. Dabei entwickelten sich neue, bisher kaum vorstellbare Koalitionen, die in einem breiten Frauenbündnis mündeten, das die umfassendste klassenübergreifende Allianz von Frauen aus den verschiedenen politischen Lagern darstellte, die es bis dahin gegeben hatte. Also von links bis rechts war außer den ganz extremen politischen Polen, vor allen Dingen auf der rechten Seite, waren alle Frauen aller politischen Richtungen beteiligt. Das hat es noch nie gegeben. Damit hat sich dann unter den Bedingungen des Weltkriegs ein Frauenbündnis entwickelt, das bis dahin undenkbar gewesen war. Analog zur politischen Gesamtentwicklung kam es auch in der Frauenbewegung zu einer Annäherung zwischen den Mehrheitssozialdemokratinnen und den linksliberal geprägten Bürgerlichen, die von Marie Stritt als Ereignis von Bedeutung und eine ganz neue Erscheinung in der politischen Frauenbewegung gefeiert wurde. In einer denkwürdigen Erklärung der Wahlrechtsfrage, die an den Deutschen Reichstag und an alle Länderparlamente gerichtet war, wurde dargelegt, wie viele Pflichten die Frauen während des Kriegs klaglos erfüllt hätten, dass ihnen jedoch noch immer die vollen Rechte zur Mitarbeit in der Öffentlichkeit fehlten. Weiter hieß es, ich zitiere: Gegen diese Rechtlosigkeit legen die Frauen Kraft ihrer Arbeit für die Allgemeinheit wie Kraft ihrer Würde als vollwertige Menschen Protest ein. Sie fordern politische Gleichberechtigung mit dem Manne. Und abschließend hieß es, dieser ersten gemeinsamen Willenskundgebung der Frauen werden so lange weitere folgen, bis der Sieg unserer Sache errungen ist. Diese kleine Drohung machten die Frauen dann auch wahr. Sie führten unendlich viele Gespräche, schickten Briefe in großen Mengen, führten Frauenversammlungen durch, blieben aber vorläufig erfolglos. In den bürgerlichen Kreisen, die am Ende des Ersten Weltkriegs nach einem Ausweg aus der innenpolitischen Krise suchten, war der Gedanke des Frauenstimmrechts überhaupt nicht populär. Dies war dann eben bei den Arbeiter- und Soldatenräten anders, die sich dann im November 1918 anschickten, die Macht zu übernehmen. Für sie gehörte die Forderung nach Wahlrechtsreform und Frauenstimmrecht genauso zu den Parolen der Revolution wie die Vergesellschaftung an Produktionsmitteln, weshalb sie dann auch sofort das Frauenwahlrecht proklamierten. Und dann, also November 1918, Proklamation des Frauenwahlrechts, und nur gut 2,5 Monate später, nämlich Januar 1919, fand dann schon die erste Wahl statt, an der Frauen teilnehmen durften, eben die Wahl zur Nationalversammlung. Also eine sehr kurze Zeit der Vorbereitung. Deshalb begann die bürgerliche Frauenbewegung sofort mit einer intensiven politischen Aufklärungsarbeit und mit staatsbürgerlichen Frauenbildungsarbeit, um die Frauen mit ihrem neuen Recht vertraut zu machen, sie überhaupt erstmal für Wahlen zu schulen. Sie hatten das ja noch nie gemacht, sie hatten keine Ahnung, was sie eigentlich tun mussten, worauf es ankommt, worauf man achten musste. Und es ging den Frauenorganisationen dann auch darum, die Frauen auf die aus dem Wahlrecht erwachsene Verpflichtung und Verantwortung auch hinzuweisen. Und um die Frauen zu informieren und vorzubereiten, wurden Flugblätter verteilt, politische Schulungen durchgeführt, Aufrufe in Tageszeitungen veröffentlicht und Frauenversammlungen organisiert. Hier haben wir einen Handzettel, der zu 2 großen Frauenversammlungen aufruft. Wie groß sie dann waren, ist natürlich nicht überliefert. Gleichzeitig forderte die Frauenbewegung die Frauen, nun da sie die vollen staatsbürgerlichen Rechte besaßen, auf, verstärkt in die Parteien einzutreten, in ihnen aktiv für die Sache der Frauen zu wirken, sich um politische Mandate zu bewerben und mit Hilfe von Parteifrauengruppen für eine adäquate Platzierung von Kandidatinnen zu sorgen. Fast alle führenden Persönlichkeiten der Frauenbewegung gingen dabei, was den Parteiantritt betrifft, mit gutem Beispiel voraus. Viele schlossen sich der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, der DDP, an, die im November 1918 als Kind der Revolution entstand und sich dann auch zum parteipolitischen Sammelplatz der Frauen aus der Frauenbewegung entwickelte. Und mit diesem Schritt wandelten sich dann viele Frauen der Frauenbewegung von der Frauenstimmrechtlerin zur Parteipolitikerin, wie es wieder Marie Stritt auch für sich selbst ausdrückte. Ja, und auch die Parteien warben natürlich massiv um die Stimmen der Frauen als Neuwählerinnen. Da muss man sich vor Augen halten, dass zur Wahl der Nationalversammlung 17,7 Millionen Frauen, aber nur 15 Millionen Männer aufgerufen waren. Das heißt, durch die Bevölkerungsmehrheit der Frauen, die natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, genau wie nach dem Zweiten, noch mal viel stärker geworden war, stellten die Frauen von Anfang an ein irrsinnig relevantes Wählerinnenpotenzial dar. Das haben die Parteien natürlich erkannt und darauf aufbauend dann eine ganz entscheidend, eine große Agitation entwickelt, um die Stimmen der Frauen zu werben. Also Frauen hatten durch ihr, einfach schlicht durch ihre größere Zahl von Anfang an entscheidenden Einfluss auf den jeweiligen Ausgang der Wahlen. Oft fiel ihnen sogar, das gilt sogar bis heute, die Rolle des Züngleins an der Waage zu. Und da die Parteien wussten, dass sie die Bedeutung der Wählerin nicht ignorieren konnten, warben sie denn auch, und zwar Parteien aller politischen Couleur, auch die, die zuvor explizite Gegner des Frauenwahlrechts gewesen waren, alle warben nun massiv um die Gunst der Wählerinnen. Von der, wie wieder Marie Stritt befand, diesmal bedenklich amerikanisch anmutenden Wahlpropaganda, die in Gestalt von unzähligen Flugblättern, Stimmzetteln, Aufrufen, mehr oder weniger kühnen Bildplakaten und so weiter die Straßen bedeckten. Und von dieser Wahlpropaganda richteten sich etwa 10-15% ausschließlich an die Wählerinnen. Und dabei wurden die Frauen fast immer zuerst als Geschlecht angesprochen, kaum als Angehörige einer sozialen Schicht oder einer Berufsgruppe. Ich habe ein paar von den Wahlplakaten mitgebracht. Da gab es Wahlplakate einerseits, die primär Frauen dazu aufriefen, überhaupt wählen zu gehen. Also Mädchen und Frauen heraus aus der Finsternis. Wählt, entscheidet euch für die freie sozialistische Republik. Oder hier dann von der anderen Seite, Deutsche Volkspartei, also von rechts, Frauen wählt. Dann gab es relativ neutrale Plakate, die die Frau zur Abgabe ihrer Stimme aufforderten, natürlich für die eigene Partei. Dann gab es allerdings relativ selten auch Plakate, die explizit Gleichberechtigungsforderungen aufgriffen. Viel, also am ehesten noch von der SPD, ein bisschen von der DDP, also ansonsten war das Thema Gleichberechtigung in der Wahlpropaganda dann nicht mehr so richtig gefragt. Dann gab es, und das machte die Mehrheit aus, Plakate, die das klassische weibliche Rollenbild der treusorgenden Mutter aufgriffen, und zwar von linken Parteien wie der SPD. Frauen, euren Kindern Glück und Trost, Mutter, denk an mich. Als auch von rechten Parteien, hier von der Christlichen Volkspartei und der Deutschnationalen Volkspartei, Deutsche Frauen wacht auf. Das ist insofern sehr interessant, weil fast identische Wahlplakate, also die mit diesem Rollenbild der treusorgenden Mutter arbeiten, gab es während der gesamten Weimarer Republik immer wieder von allen Parteien und auch in der Nachkriegszeit, man hätte die Plakate fast miteinander austauschen können, bis in die Anfang der 60er Jahre hinein. Dann gab es Wahlpropaganda, die die Frauen also ganz explizit nationalistisch ansprachen, deutsche Frauen, deutsche Treue, sei treu deiner Nation, sei treu deinem Volk. Dann gab es welche, die Frauen primär als Staatsbürgerinnen apostrophierten. Dies tat vor allem die erwähnte DDP, die Linksliberale, der ja viele Mitglieder der bürgerlichen Frauenorganisation beigetreten waren. Die bezeichnete sich dann gerne, wir haben es hier unten, als die Partei der Frauen, also nicht als Frauenpartei natürlich, aber als die Partei, die die Interessen der Frauen am ehesten vertritt. Und sie sprach Frauen nicht nur als Geschlechtswesen an, sondern auch als Hausfrau und Erwerbstätige. Hier unten zum Beispiel, Hausfrau und weibliche Angestellte, Arbeiterin. Und diese 6 Punkte, die dann oben aufgeführt sind, was soll die Frau in der Politik, die finde ich also ganz reizend, weil der erste ist natürlich besonders schön, den Männerzank vermindern. Das ist ja nun auch noch eine Position, die man heute oft hat, dass die Frauen doch das harmonisierende Element in die Politik bringen sollen, was natürlich in der Regel nicht gelingt und auch nicht gelingen kann. Dann auch wieder die weiblichen Eigenschaften oder 3, den Volksstaat für alle wohnlich machen, also die Hausfrau, die dann für die ganze Nation gleich zuständig ist. Dann die Themen Schule, Sitte, Gesundheit, also alles diese klassischen angeblichen Frauenthemen. Aber der Nummer 5, sich selbst als Bürgerin zählen. Also da kommt dann die Frau selber doch noch mal ein kleines bisschen ins Spiel. So, nach all dieser Wahlagitation, sowohl von Seiten der Frauenbewegung als auch der Parteien, machten die Frauen denn auch bei dieser ersten Wahl 1919 von ihrem neu erhaltenen Wahlrecht regen Gebrauch. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, also ausgewählt eigentlich, weil da zum ersten Mal die Frauen in der Schlange stehen. Aber was mir so gut gefällt, das Wahllokal war also damals ein Lokal im engen Sinn, nämlich die Bierquelle. Heute gehen wir in Schulen oder Bürgerhäuser oder was wählen, damals ging man in die Kneipe. Das finde ich sehr putzig. Und diese erste Wahl war für die Frauen offensichtlich denn doch ein großes Ereignis. Marie Stritt berichtete, ergriffen von all den Wählerinnen, die da in Scharen herbeiströmten und von früher Morgenstunde an ganze Straßenzüge entlang vor den Wahllokalen Polonaise standen. Hier haben wir nochmal ein Wahllokal jetzt von innen. Ja, und die Wahlbeteiligung, und das finde ich hochinteressant, der Frauen lag bei etwas mehr als 82% und damit genauso hoch wie diejenige der Männer. Die Frauen haben also von Anfang an, am Anfang ebenso rege von ihrem neuen Recht Gebrauch gemacht wie die Männer und so den politischen Einfluss, den sie qua Bevölkerungsmehrheit auch hatten, wirklich auch genutzt. Und erst bei der Bundestagswahl des Jahres 2005 war die Wahlbeteiligung der Geschlechter wieder genauso paritätisch, wieder ungefähr 80%. Das heißt, vorher war es immer so, dass die Frauen deutlich weniger gewählt haben als die Männer, in der Weimarer Republik um die 10% weniger, nach dem Zweiten Weltkrieg dann 3-4% in der Regel. Aber eben bei dieser allerersten Wahl haben sie ihr Wahlrecht also wirklich intensiv genutzt. Ja, und dabei, hier haben wir nochmal dann die Wahlurne an sich. Interessant finde ich, dass der Herr der Dame das Ding aus der Hand nimmt und einwirft. Ich weiß nicht, ob das so üblich war oder ob man ihr nicht zugetraut hat, den Schlitz zu treffen. Keine Ahnung. Ja, es drängt sich die Frage auf, wie haben denn die Frauen bei ihrer ersten Wahl gewählt? Welche Parteien haben sie bevorzugt? Weil rein theoretisch hätte sich ja durch diese neue Wählergruppe, die mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ausmachte, die politischen Verhältnisse auch völlig verändern können. Und da gab es auch viele Hoffnungen, aber auch Befürchtungen bezüglich einer radikalen Veränderung der politischen Landschaft durch wählende Frauen. Die haben sich aber nicht bestätigt. Bei der Wahl zur Nationalversammlung und auch in der gesamten Weimarer Republik richteten die Frauen ihr Stimmverhalten nicht etwa danach, ob die betreffende Partei frauenpolitische oder frauenspezifische Interessen vertrat. Der SPD hat deshalb ihr jahrzehntelanger Einsatz für das Frauenwahlrecht keineswegs Vorteile gebracht, ganz im Gegenteil. Die Wählerinnen bevorzugten nämlich die christlichen und konservativen Parteien, wobei die christliche Bindung als die entscheidende angesehen werden kann.
Könnte es auch sein, dass die Frauen sich nach der politischen Summe gerichtet haben?
Mit Sicherheit. Aber darüber können wir natürlich nur spekulieren. Was zu Hause diskutiert wurde und die Haltung, dass Männer sagen, du wählst, was ich wähle, die kennen wir ja bis heute zum Teil, davon würde ich schon ausgehen.
Das ist auch so, glaube ich, dass Frauen auch heute noch wesentlich angepasster wählen, also dass die Wahl von Männern wesentlich radikaler ausfällt im Durchschnitt. Und die Sozialdemokraten damals ja nicht unbedingt die angepassteste Partei waren.
Ich komme gleich auch nochmal darauf, wie sich das Wahlverhalten weiterentwickelt hat. Das stimmt absolut. Also die Frauen wählten eher christlich. Nutznießer war deshalb insbesondere das christlich orientierte Zentrum, aber auch die konservativ eingestellten Rechtsparteien. Die SPD, die allerdings 1928-30 bereits die Hälfte ihrer Stimmen den Frauen verdankte, der sollen die Frauen anfangs im Wesentlichen ihre antikirchliche Propaganda verübelt haben. Entschieden abgelehnt wurden von den Frauen die radikalen Partei, sowohl ganz links als auch ganz rechts. Die KPD und später auch die NSDAP werden deshalb in der Literatur als ausgesprochene Männerparteien bezeichnet. Der KPD hatten bis zu 20% mehr Männer als Frauen ihre Stimme gegeben. Und das, obwohl sie zum Ende der 20er Jahre den höchsten Prozentsatz weiblicher Parlamentarier aufwies. Und an dieser Stelle liegt es mir am Herzen zu betonen, dass auch die NSDAP von wesentlich weniger Frauen als Männern gewählt wurde. Von der immer wieder behaupteten Bevorzugung der NSDAP durch die Frauen kann keine Rede sein. Frauen haben Hitler nicht an die Macht gebracht. Diesen Mythos hört man ja immer wieder, dem ist vehement zu widersprechen. Festzuhalten ist aber auch, sie haben ihn nicht entschieden genug verhindert. Zurück zur Nationalversammlung. Die trat im Weimarer Nationaltheater zusammen, nämlich in diesem Gebäude. Dass der Versammlungsort nicht im Berliner Reichstag lag, hatte seine Gründe einerseits in der noch immer politisch unruhigen Stimmung, die in Berlin herrschte, und andererseits in der Absicht der neuen Abgeordneten, das republikanische Deutschland mit den humanistischen und aufklärerischen Traditionen für die Weimar stand zu verbinden. Und nach diesem ersten Versammlungsort ist dann natürlich auch der Name Weimarer Republik entstanden. Die Aufgabe, die sich der verfassungsgebenden Nationalversammlung stellte, war enorm. Galt es doch, eine Verfassung auszuarbeiten, die die Basis einer neuen, bis dahin noch gänzlich unbekannten Gesellschaft werden sollte. In dieses Weimarer Nationaltheater als Tagungsstätte der Nationalversammlung zogen 421 Abgeordnete ein, darunter 37 Frauen. Das heißt, die Nationalversammlung setzte sich zu 91,4% aus männlichen und nur zu 8,7% aus weiblichen Abgeordneten zusammen. Und das eben trotz Bevölkerungsmehrheit der Frauen, trotz ihrer hohen Wahlbeteiligung und so weiter. Und auch wenn Deutschland verrückterweise mit diesem Prozentsatz von 8,7% zu dieser Zeit einmalig in der Welt dastand, es gab nämlich kein Nationalparlament eines anderen Staates mit einem höheren Frauenanteil, und auch wenn eine so hohe parlamentarische Frauenvertretung erst 64 Jahre später, also 1983, in der Bundesrepublik Deutschland wieder erreicht werden sollte, so kann die Repräsentanz der Frauen in der Nationalversammlung nicht anders als kläglich bezeichnet werden. Das ist ein Bild der weiblichen Abgeordneten der Nationalversammlung. Jedenfalls wird es mit diesem Untertitel in den Archiven aufbewahrt. Es kann aber nicht stimmen, wie man leicht sieht, weil es waren 37 Frauen, das sind deutlich mehr, und es sind auch ein paar Männer darunter gerutscht. Also ich denke mal, die 37 Abgeordneten sind drauf, wer der Rest ist, weiß ich nicht. Von den Parlamentarierinnen, die dann in die Nationalversammlung einzogen, oder unter den Parlamentariern, waren einige der bekanntesten Frauenpolitikerinnen Deutschlands. Ich nenne einige wenige Namen, wahrscheinlich sind sie nicht mehr bekannt. Gertrud Bäumer und Marie Baum für die DDP, Marie Juchatsch und Luise Schröder, die spätere regierende Oberbürgermeisterin von Berlin nach dem Krieg, für die SPD, Hedwig Dransfeld und Christine Teusch für das Zentrum. Christine Teusch war eine der allerersten Ministerinnen, die es in Deutschland überhaupt gab, aber auch erst nach 1945. Ja, also das sind einige der bekanntesten Namen. Widersinnig oder eigentlich Widersinnigkeit der Geschichte dabei ist, dass zu diesen ersten Parlamentarierinnen nicht etwa diejenigen Frauen zählten, die in der Frauenstimmrechtsbewegung aktiv gewesen waren, sondern ganz im Gegenteil, eine Reihe von Frauen, die vorher das Frauenstimmrecht ausdrücklich und vehement abgelehnt hatten, zogen nun ins Parlament ein. Keine der frauenbewegten Stimmrechtlerinnen schaffte es, über ein von Männern dominiertes, listengebundenes Verhältniswahlrecht in den Reichstag zu kommen. Also das finde ich wirklich auch eine gewisse Tragik dieses ganzen Kampfes um das Frauenwahlrecht, dass also die es am vehementesten erstritten haben, dann in den Parteien nicht Fuß fassen konnten, also zumindest mal nicht so Fuß fassen konnten, dass sie einen entsprechenden Wahllistenplatz bekommen haben, um dann einzuziehen. Und die, die vehement dagegen waren, haben den Vorteil genossen und sind dann ins Parlament eingezogen. Also es ist schon eine sehr seltsame Sache. Ganz generell wurden die Frauen auf den Wahllisten der Parteien, das kennen wir auch heute noch, meist auf hinteren Listenplätzen aufgestellt. So konnten von 308 Kandidatinnen auf den Wahllisten nur 37 ein Mandat erringen. Das heißt, nur jede achte der kandidierenden Frauen war erfolgreich, während aber jeder dritte kandidierende Mann gewann, weil er etwa der Wahlliste vorne stand. Dies führte dann verständlicherweise zu einer deutlichen Kritik der Frauenbewegung an der Praxis der Kandidatinnenaufstellung. So monierte Marie Stritt nach den ersten Wahlen, dass die Frauennamen weiter unten auf den bürgerlichen Listen nach dem Größenverhältnis der Parteien und den zu erwartenden Wahlergebnissen von vornherein lediglich als Plakate für die Wählerin gedacht waren. Vorschläge, die es dann aus der Frauenbewegung gab, wie zum Beispiel eine Quotenregelung im neuen Wahlgesetz, damit genug Frauen auf den Wahllisten vertreten sind, oder reine Frauenlisten oder sogar Frauenparteien zu gründen, die fanden alle keine Mehrheit, auch nicht unter den Frauen. Die Frauenbewegung trat aber vor den folgenden Wahlen immer wieder an die Parteien mit der Forderung heran, Frauen an aussichtsreicher Stelle auf die Kandidatenliste zu setzen. Tun sie auch heute noch. Man fragt sich, wo der Erfolg geblieben ist. In der Nationalversammlung wurden die weiblichen Abgeordneten von vielen ihrer männlichen Kollegen denn auch nicht gerade freudig aufgenommen. So begannen einige denn auch ihre Plenarreden immer wieder ostentativ mit der überkommenen, ignoranten Anrede, meine Herren. Also obwohl dann natürlich die Frauen im Parlament saßen. Zum ersten Mal ergriff eine Frau in der 11. Sitzung der Nationalversammlung am 19. Februar, also 4 Wochen nach der Wahl, in einem Nationalparlament das Wort. Es war die Sozialdemokratin Marie Juchacz. Leider furchtbar schlechte Bilder, sind halt auch alle sehr, sehr alt, aber ich wollte sie doch bringen, um ein bisschen Eindruck von ihr zu geben. Also vor allen Dingen diese Versammlung links, wo sie, wie man sieht, vor einem unüberschaubarer Menge von Menschen spricht, das, und das ohne Mikrofon. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Also das finde ich immer ganz eindrücklich. Also Marie Juchacz hatte diese historische Rolle, dass als erste Frau in einem Nationalparlament zu Wort gekommen zu sein. Und sie war auch eine zentrale Persönlichkeit innerhalb der SPD und der proletarischen Frauenbewegung. So war sie zum Beispiel 1917 Mitglied des Parteivorstandes, Frauensekretärin, Leiterin des Referats Frauen und Schriftleiterin der Monatsschrift Die Gleichheit und damit Nachfolgerin von Clara Zetkin. In dieser ersten Rede, die also jemals eine Frau gehalten hat im Parlament, ein kurzes Zitat: Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen diese Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinn dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Diese erste Rede existiert meines Wissens nicht mehr als Tondokument. Ich habe Ihnen aber eine andere kurze Rede von Marie Juchacz mitgebracht, die sie einige Jahre später anlässlich der Reichstagswahl 1928 gehalten hat. Das sind so 2-3 Minuten. Ich muss dann nur mal sehen, dass ich es umgeschaltet kriege.
Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer. Durch die Abgabe seiner Stimme am Wahltage kann jeder Staatsbürger politisch werden. Die Tatsache des Frauenwahlrechts sollte jedem Freund der Sozialdemokratie zwingen, um die Frauenstimme zu wehren. Das Frauenwahlrecht ist eine Folge der wegen früher ganz veränderten sozialen Lage der Frauen. Es war der Sozialdemokrat August Bebel, Wer zweifelt heute daran, dass die Frauen in der Industrie, im Handel und Verkehr, als Staatsbeamte und Angestellte, im freien künstlerischen und wissenschaftlichen Beruf eine wichtige Rolle spielen? Eine große Zahl nicht gewerblich tätiger Hausfrauen aber macht erst durch ihre sorgende Arbeit die Arbeitskraft des Ehemannes, der berufstätigen Söhne und Töchter volkswirtschaftlich wertvoll. Wer zweifelt heute noch daran, dass die Frauen als Käuferinnen in Warenherstellung und den Warenverkehr stark beeinflussen? Ist doch zum Beispiel in Amerika festgestellt worden, dass 80% aller Einkäufe für den Privatbedarf einschließlich der Gebrauchsgegenstände für Männer von Frauen ausgeführt wird. Nichts kann mehr die volkswirtschaftlich wichtige Funktion der Frauen beweisen. Welche Wichtigkeit aber der Frau als Mutter, als Trägerin des Lebens zukommt, brauche ich doch wohl zu beweisen. Es kann nicht oft genug gesagt werden, die Entwicklung stellt an den modernen Staat große soziale Anforderungen. Dieser Staat aber denkt mir selbst.
War es einigermaßen zu verstehen? So. Es fällt auf, dass Barry Juchertz in dieser Rede, die ja von 1928 war, das Frauenwahlrecht nochmal derart stark betonen musste. Das lässt ahnen, dass sich die politische Partizipation der Frauen während der Weimarer Republik nicht so sonderlich positiv weiterentwickelt hat, wie sie angefangen hat. Bei den Wahlen nach der Nationalversammlung ließ dann eben auch der Wahleifer der Frauen nach. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, Wahlbeteiligung lag um die 10% niedriger als bei den Männern und auch der Anteil der Parlamentarierinnen im Reichstag sank bis 1933 auf nur 3%. Angefangen hatten wir ja mit 8,7. Und aus diesem Grund befand die Schauspielerin, Kabarettistin und Chansonette Claire Waldoff raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und jetzt kommt das zweite kurze Tondokument. Soweit Claire Waldoff, weil ich finde, man muss, das war ich wieder falsch, man muss sie dazu auch sehen. Oh, sorry. Will er das jetzt wieder? Ja. weiß nicht, ob Claire Waldorf noch irgendjemand was sagt. Also ich finde, wenn man sie hört und das Bild dazu sieht, dann hat man schon eine ganz gute Vorstellung von ihr. Ja, mit dem Rauswurf der Männer aus dem Reichstag, wie sie es besungen hat, wurde es natürlich nichts. Und mit seiner Umwandlung in ein Frauenhaus schon gar nicht. Mit der Machtergreifung der NSDAP, die ja von jeher die parlamentarische Mitarbeit von Frauen abgelehnt hatte, mit deren Machtübergreifung wurde den Frauen 1933 das passive Wahlrecht schon wieder aberkannt, also nach gerade mal 14 Jahren. Und deshalb waren für die Dauer des nationalsozialistischen Regimes die damaligen Pseudoparlamente völlig frauenfrei und wieder zu reinen Herrenhäusern geworden. Soweit der historische Abriss. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie es mit der politischen Partizipation der Frauen nach 1945 dann weiterging. Gut, das ist auch noch historisch gut. Für mich ist die Zeit, weil ich so viel darüber arbeite, so präsent, dass ich sie immer in die Aktualität packe. Die weibliche Wahlbeteiligung lag in den letzten 60 Jahren bei Bundestagswahlen ebenfalls durchgängig niedriger als die männliche. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, allerdings nicht mehr so stark war die Differenz wie in der Weimarer Republik. Und erst 2005 war sie wieder paritätisch. Was die Wahlentscheidung der Frauen betrifft, da kommen wir dann nochmal auf das, was wir eben schon kurz hatten, so setzt sich in der Bundesrepublik bis in die 60er Jahre hinein das Wahlmuster fort, das bereits in der Weimarer Republik entstanden war. Frauen bewählten Vorzug konservativ, die christlichen Unionsparteien lagen in der Gunst der Wählerinnen an erster Stelle. Bei der ersten Bundestagswahl 1949 wählten 20% mehr Frauen als Männer die Unionsparteien, aber 10% weniger Frauen als Männer die SPD. Und erst mit Beginn der 70er Jahre rückten die Frauen dann tendenziell nach links, Männer aber eher nach rechts. Das ist ganz interessant. Die Unterschiede im Wahlverhalten der Geschlechter begannen sich also abzubauen. Bei der letzten Bundestagswahl gab etwas mehr als die Hälfte der Wählerinnen ihre Stimme einer Partei des eher links- oder ökologischen Spektrums. Der Deutsche Bundestag war aber, was die Repräsentanz der Frauen angeht, ebenso wie der Reichstag von Anfang an Männerparlament. Die Frauen, immer noch und noch mehr Bevölkerungsmehrheit, stellten im Parlament nur eine verschwindende Minderheit dar. Im Bundestag der Bundesrepublik waren bis 1987 nur zwischen 6% und 10% der Abgeordneten weiblich. In der DDR-Volkskammer pendelte der Frauenanteil dagegen stets so um die 30%-Marke. Ist natürlich nicht direkt vergleichbar, aber als Tendenz doch ganz interessant. Und diesen Wert, so um die 30%-Marke, erreichen die Frauen auch im aktuellen Bundestag, was in erster Linie der von Parteifrauen der SPD, der Bündnisgrünen und der Linken erstrittenen Frauenquoten geschuldet ist. Trotzdem ist auch der heutige Bundestag immer noch weit entfernt von einer geschlechterparitätischen Zusammensetzung. Der Zugang zu Regierungsämtern blieb den Frauen besonders lange verschlossen. Im Reichstag, aber auch in den ersten drei Legislaturperioden der bundesrepublikanischen Ära Adenauer gab es reine Regierungsmannschaften. Während in der DDR 1952 die erste Ministerin ihr Amt antrat, blieb das Kabinett der Bundesrepublik eine reine Männerdomäne. Erst 1961 wurde Elisabeth Schwarzhaupt von der CDU gegen heftige Widerstände erste Gesundheitsministerin und unter Adenauer, das ist bei ihrer Vereidigung. Also es musste auch von Frauen Adenauer sehr massiv abgetrotzt werden. Und da gibt es eine recht schöne Geschichte, dass Helene Weber, die damals nur unwesentlich jünger war als Adenauer, also auch weit in den 80ern, und eine gestandene Vertreterin der katholischen Frauenbewegung war und die einzigste Frau, der Adenauer im Parlament so ein bisschen Respekt entgegenbrachte, die hat, nachdem sie also nichts bei ihm erreichen konnte, ein paar Damen zusammengetrommelt und das erste Sit-in der deutschen Geschichte gemacht. Sie haben sich vor die Kabinettstür gesetzt, erstmal Schnittchen bestellt und sind so lange sitzen geblieben und haben das auch verkündet, bis die Zusage für die erste Ministerin kam. Also es ist irgendwie eine ganz süße Geschichte. Und heute ist es so, dass die Ministerien, die Frauen besetzen, in der Regel immer noch machtfernere Positionen. einnehmen. Vorrangig wird Frauen die Verantwortung für vermeintlich frauentypische Ressorts wie Bildung, Gesundheit, Jugend, Familie übertragen. Seit den 90er Jahren gab es dann zwar auch einige traditionelle Männerressorts wie das Umwelt- oder das Justizministerium, die zeitweise in der Hand von Frauen waren. Eine Bundesministerin für Außen-, Wirtschafts-, Finanz-, Innen- oder Verteidigungspolitik hat es immer noch nicht gegeben. Das Eindringen von Frauen in die bisherigen Männerdomänen bedeutet also keineswegs automatisch, dass sie in die Zentren der Macht vordringen. Auch wenn es seit dem parteipolitischen Frauenaufbruch, den es in den 80er Jahren gab, mit seinen Quotierungsdiskussionen, dem verstärkten weiblichen Anspruch auf adäquate Teilnahme an der Macht und der ersten Einrichtung eines Frauenministeriums unter Risa Süssmuth eher möglich wurde, dass Frauen Spitzenpositionen in Politik und Parteien einnehmen, so ist dies noch lange nicht Normalität. Daran ändert auch eine erste Bundeskanzlerin nichts. Nichts Grundsätzliches, zumal wenn ihr Kabinett nur zu einem Drittel aus Frauen besteht. Ich muss mich aktualisieren, merke ich dabei gerade, weil ich habe Frau Aigner, die ja als Ministerin nachgerückt ist, noch nicht dabei mitgezählt. Also jetzt ist es ein kleines bisschen besser. So, Fazit. Notwendig, aber nicht hinreichend, habe ich das genannt. Das Frauenwahlrecht hat bis heute die politischen Verhältnisse nicht radikal verändert. Es hat die Frauen formal zu Staatsbürgerinnen gemacht. Ihre Rechte auf politische Mitentscheidung konnten sie nicht in gleichem Maße wie Männer in politische Macht ummünzen. Zu bedenken ist dabei zweierlei. Frauen errangen ihr Wahlrecht fast 50 Jahre später als die Männer. Sie kamen als Nachzüglerinnen und zu einer Zeit, als die Spielregeln der politisch-parlamentarischen Ordnung schon unter den Männern ausgehandelt worden waren. Der zähe Durchsetzungskampf, um im Männerbund zu bestehen, war nicht jeder Frau Sache. Zudem muss bedacht werden, dass formale staatsbürgerliche Gleichstellung nicht ausreicht, wenn sie von gesellschaftlicher, sozialer, ökonomischer und rechtlicher Ungleichheit der Frauen begleitet wird. Als Fazit möchte ich deshalb nach 90 Jahren festhalten, das Frauenwahlrecht alleine reicht nicht aus, um die politischen und die Geschlechterverhältnisse zu verändern. Es ist aber unabdingbare Voraussetzung dafür. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören.